den Hut Podcast, powered by Landau Media.
Und schwupps, da ist schon wieder eine neue Folge unseres Medienrot-Podcasts in ihrem Player. Ich traf für diese Ausgabe Sascha Pallenberg in der Kabinenbar eines Berliner Hotels. Pallenberg wechselte Anfang des Jahres von der Tech-Blogger-Seite zur Daimler AG und macht dort den Head of Digital Content. Ich sprach mit ihm über seine mediale Begleitung während der aktuell laufenden Automesse IAA, über drei überstandene Shitstorms und eine Industrie, die aktuell mit dem Dieselgate und Kartellvorwürfen zwei handfeste Skandale überstehen muss. Im Gespräch erfahren wir weiterhin, warum Daimler die Chance dringend nutzen sollte, sich auch zu einem Medienhaus zu wandeln und warum das Podcasten noch die wirklich große Zukunft vor sich hat. Ich hoffe, die folgende halbe Stunde launiges Gespräch gefällt Ihnen so, wie ich dabei Spaß hatte. Ich bitte Sie, die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Sie sind dem laufenden Hotel- und Barbetrieb geschuldet. Und nun viel Spaß.
Erzähl mir doch einfach oder erzähl mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so in so einer Art Best Case, was ist für dich so eine IAA, die so ziemlich als die wichtigste Automobilmesse der Welt gelten dürfte?
Wichtige, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, größte ist sie mittlerweile nicht mehr, weil insbesondere, wenn du zum ersten Mal in Shanghai da die Messehallen gesehen hast, da können die auch direkt sich aussuchen, ob sie eine Luftfahrtmesse für A380 oder für Kreuzfahrtschiffe machen, weil ich glaube, die können da jeweils komplett in die Hallen rein. Also sowas Großes habe ich in der Form noch nicht gesehen. Die IAA ist insofern eine A-Messe oder eine extrem wichtige Messe für die Branche, weil die Branche an sich da sehr, sehr breit und komplett auftaucht und sich positionieren und darstellen kann. Und die ist nur alle zwei Wochen.
Ja.
Alle zwei Wochen ist sehr schön. Alle zwei Jahre. Die ist nur alle zwei Wochen, ist wunderbar. Da haben die ja endlich mal was zu tun. Das wird so ein bisschen schwierig werden für die Standarchitekten, so alle zwei Wochen mal was Neues sich auszudenken. Ich glaube, ein Best Case in Bezug auf IAA ist die Kombination dessen, was wir in der Branche hatten, wo ich ganz klar sage, dass die IAA-Messe 2015 so die letzte ihrer Art war. Wir verbrennen überall nochmal schöne Runde Dinosauriersaft, ja, haben eine ganze Menge Studien da stehen, aber im Grunde genommen zeigen wir dann doch nur, dass wir viele Plattformen mit vier Reifen drunter haben. Jetzt befinden wir uns in so einer Übergangsphase. Das ist ganz klar so eine Chimäre, die wir da stehen haben, wo wir auf der einen Seite ganz klar noch unsere klassischen Kategorien haben, unsere klassischen, naja, Produkte, aber Mobilitätsservices viel, viel stärker werden. Das haben wir, glaube ich, auch mit der New Mobility World, die auch ganz stark von Facebook in diesem Jahr mit hochgezogen wurde, dargestellt. Aber auch, was wir natürlich sehen, der Elektrifizierung des Gesamtportfolios, nicht nur bei den Deutschen, sondern, glaube ich, auch bei allen anderen. Und da ich es ja im Rücken habe, durfte ich elektrifizierend dann auch so mit so einem AOK-Shopper, mit so einem elektrischen rumfahren, zum ersten Mal. Und das war großartig.
Schade, dass wir uns auf der Messe nicht selber gesehen haben. Das wäre noch ein schönes zusätzliches Foto gewesen.
Ja.
Das heißt, was du eigentlich gerade beschreibst, ist echt so. Na, wir sind zu einer Zeit des Wandels da.
Mhm.
So, wie begleitest du das jetzt mit deinem Team, um das digital darzustellen?
Das sind natürlich zum einen erstmal unsere klassischen Social-Kanäle, die wir da haben, sei es auf Twitter, sei es auf Instagram. Bei der Daimler AG haben wir keinen Facebook-Kanal. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir das ändern werden. Ich sag das mal einfach schon mal so als Herausforderung für meinen Chef in der Unternehmenskommunikation, falls er das hören sollte. Müssen wir einfach machen. Ich glaube, wir müssen daran. Wir haben in den letzten Monaten sehr, sehr gute Erfahrungen einfach auch auf Netzwerken mit LinkedIn, dass wir mit Zetsche da online gegangen sind, gesammelt. Aber dann ist natürlich, was haben wir bei uns im Medien- und Presseportal, was läuft da auf, wo du dann wirklich jeden Tag deine 5 oder 6 Presseinformationen hattest. Und dann natürlich ganz klar auch unser Blog, auf dem wir dann während der IAA in einer Tour unterwegs waren. Das kann vielleicht noch ein bisschen mehr werden, aber Social, glaube ich, haben wir uns, insbesondere wenn du siehst, dass der offizielle Daimler AG-Kanal im Vergleich zu Mercedes-Benz ja, so ein Staubkorn unter dem Fingernagel eines Riesens darstellt von der Followerzahl. Wir sind sogar irgendwie so bei 31.000 oder so, aber haben es uns zumindest verdoppelt seit Januar. Glaube ich, dass wir trotzdem gegen die Dickschiffe im Premium-Bereich von den Mitbewerbern uns extrem gut gehalten haben, die zum Teil 50, 60 Mal so viele Follower haben. Ich glaube, da haben wir mindestens mitgehalten mit unserer kleinen, überschaubaren Zahl. Und das ist ein guter Erfolg dafür und vor allen Dingen auch ein Statement oder wo man einfach mal eine Lanze dafür brechen kann, dass fernab Followerzahlen doch Relevanz wichtig ist.
Wie machst denn du so eine Relevanz bei euch fest?
Also ganz einfache Relevanz ist natürlich zu sehen, wie sieht das Engagement raus in Relation zu der Followerzahl, aus, nicht raus. Und ich hoffe, jetzt holen sie mich hier nicht ab im Hintergrund. So schlimm war es dann doch nicht mit dem Rücken. Nochmal, diese Follower-Engagement-Ratio, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Vielleicht sogar sehr, sehr, sehr gut. Das ist für mich ganz wichtig. Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Und insbesondere, wenn du keine Produkte hast, ja? Wir sind ja als Dachfirma, besetzen wir ja Themen. Und diese Themen sind ganz klar in Richtung, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Welche alternativen Antriebseinheiten werden wir haben? Wie stellen wir uns auch im Bereich Services auf? Das ganze Band, was wir da, die ganze Bandbreite, die wir abspielen, ja, von einem Schuldschein, den wir über eine private Ethereum-Blockchain auflegen, bis hoch zum Volocopter, der dieses Jahr zum ersten Mal in Dubai fliegen wird. Da gibt's eine Menge zu erzählen.
Und wie clustert man solche Themen, gerade wenn man diese Menge hat? Also tatsächlich sagst du selber, da geht richtig was ab, auch in dem Presseportal. Ich weiß, als einer, der als Autojournalist an mancher Stelle sozusagen da auch drauf zugreift, dass da wirklich viel zu haben ist. Wie strukturiert man denn das schlau, wenn man tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit, ja, zumindest während der IAA, wahnsinnig viele Themen unterbringen muss?
Ich versuche vor allen Dingen erstmal ein kommunikatives Grundrauschen darzustellen, indem ich sage, okay, was ist denn unser Inhaltsteppich hier für die nächsten, sagen wir mal mittelfristig? Wir haben, was ganz wichtig war, unsere Case-Strategie haben wir ja im letzten Jahr zur Paris-Autoshow vorgestellt, also Case C für Connected, A für Autonomous, S für Services und Shared und I für Electrification. Da laufen also all unsere Zukunftsthemen zusammen und alle unsere Entwicklungen. Und da sind wir dann passend zur IAA mit einem neuen Hub online gegangen. Und das hilft einfach schon mal wirklich stark, ne? Weil darunter können wir einfach einordnen, kategorisieren und vor allen Dingen die Themen, die für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig sind, um sie nach draußen zu kommunizieren. Weil ich bin ja unter anderem auch in die Firma gekommen, um Technologieführerschaft nach draußen zumindest abzubilden. Und da haben wir einfach eine ganze Menge. Mit Case wird das eine Ecke einfacher. Dieser Inhaltsteppich, dieses Grundrauschen, von dem ich rede, ist etwas, wo ich mir denke, okay, wir haben internationalen Account, aber wir haben so ein bisschen so einen Zeitslot, wo wir nur deutsche Themen spielen. Der liegt so etwa zwischen 8 und 2 Uhr, so in dem Bereich. Dann wachen die an der Ostküste auf, was wiederum nochmal ganz, ganz wichtiger Markt für uns ist. Und dann spiele ich dann halt Englisch durch bis morgens um 8 Uhr. Das heißt eigentlich so im 2-Stunden-Takt spiele ich Trüffelschwein bei uns in den Archiven und baue über Twitter Stories und besetze über Twitter Themen. Das machen wir in einer gewissen Art und Weise natürlich auch übers Blog. Ich glaube aber auch da, dass wir da noch eine ganze Menge Nachholbedarf haben. Twitter ist für mich so ein Ad-Hoc- und Just-in-Time-Instrument, wo ich ohne viel, großen organisatorischen Aufwand einfach nur mit Ideen schnell was umsetzen kann und sichtbar und lesbar werde. Wenn du stark in die redaktionelle Planung gehst, sei es auf einer Firmenwebseite, wie auch auf einem Corporate-Blog, dann ist das alles schon mal eine Ecke umfangreich. Aber auch das werden wir angehen und auch das wird besser.
Was funktioniert denn bei Twitter? Also was macht denn am meisten Sinn, wenn du in Twitter denkst, und sagst, du kannst da kurzfristig arbeiten. Was sind denn die Sachen, wo du merkst, na holla, die Waldfee, das knallt aber.
Autos.
Also tatsächlich das klassische Bild eines schönen Fahrzeugs, da braucht man, aber ich glaube, da bräuchte man nicht mal Twitter für, ne?
Nein, auch hier muss man einfach erleben, dass wir ja Kommunikation von Unternehmen machen, was über 13 Dekaden alt ist. Ja, und wir uns natürlich aufgrund des Produktportfolios der letzten Jahrzehnte und der Art und Weise, wie selbiges vermarktet und kommuniziert wurde, ja auch eine Followerschaft und einen Kundenstamm konditioniert haben, der genau das erwartet, auch in einer gewissen Art und Weise. Dass wir aber gesamtheitlich viel breiter aufgestellt sind inzwischen und dass es vor allen Dingen für all diese Aufgaben und Herausforderungen, die wir vor uns haben, extrem wichtig ist, das ist vielleicht zum Teil noch nicht so draußen angekommen, was wir uns ganz klar selber auf die Kappe schreiben müssen. Und dann ist es auch wiederum etwas, wo du kommunikative chinesische Wasserfolter machen musst. Ja, das musst du einfach entsprechend rauspacken. Das mag vielleicht im ersten Moment für einige dann ein bisschen komisch sein, aber ich glaube einfach an ein konsequente, ich will nicht sagen stures, aber naja, du musst so eine kleine Roadmap haben, ja. Du musst etwas haben, was immer wiederkehrend ist. Ein Format, wo sich auch und Themen, wo sich auch ein Follower drauf verlassen kann. Und da haben wir einfach wahnsinnig viel, weil wir innerhalb unserer Archive so viel liegen haben und, wie du gerade schon sagtest, einfach auch für die Zukunft so viel produzieren. Geh mal davon aus, obwohl das nur Tweets sind, das ist ja das Lustige und ich komme ja wirklich so aus so einem Bereich raus, wo ich am Tag 2-3 Artikel geschrieben habe. Ja, das kann man natürlich als klassisches Tech-Copywriting ansehen, aber letztendlich war auch immer ein Unique-Content-Artikel dabei, den nur wir hatten auf Mobile Geeks am Tag und mittlerweile und die anderen Kollegen machen das genauso. Wenn du so etwas so auf Twitter umsetzt und du kontinuierlich versuchst, einen roten Faden vorzuführen, den ich so zwischen Tradition, Retro-Moderne, aber natürlich auch ganz klar Future of Mobility, Nachhaltigkeit, Diversity etc. pp. Und HR, damit wir ganz einfach auch neue Talente für uns interessieren. Das hinzubekommen, sitze ich am Tag so zwischen 7-8 Stunden und recherchiere Tweets. So für 12 Tweets brauche ich etwa zwischen 7-8 Stunden. Weil ich mich wirklich komplett durchwühle und diese Artikel auch lese. Warum musst du auch wissen, worüber du tweetest? Was ist denn, wenn jemand nachfragt? Auch da ist es einfach wichtig, schnell reagieren zu können. Und je mehr Tweets du raushaust und je mehr du von deinen vermeintlichen Evergreens dann sozusagen ins kleine Twitter-Dorf reinschickst, umso schwieriger wird es natürlich dann auch innovativ nachzulegen. Und das macht auch Spaß, so eine Herausforderung. Das ist ein bisschen Trüffelsuchen.
Jetzt habt ihr ja nicht nur ein eigenes Archiv, sondern letztendlich bietet das Netz ja auch über eure Themen großes Archiv. Ich selbst war mal derjenige, der die ersten 30.000 Fans bei Facebook für Yps generiert habe. Ja. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich mit Golf 2 Werbung, mit der Wrigley's Werbung aus den 80ern, mit so ein bisschen Retro-Themen auch relativ viel machen konnte. Das war natürlich auch noch zu einer Zeit, wo Facebook einen Algorithmus hatte, der das alles noch relativ leicht machte oder vielleicht sogar unterstützte, ohne dass ich das im Detail wusste. Ist dieses, was funktioniert auf anderen Seiten und sozusagen lässt Daimler beziehungsweise vielleicht manchmal auch die einzelnen Marken scheinen, ist das auch was du da dann mit reinziehst?
Ich glaube, es ist durchaus auch wichtig, so aus diesem Korsett der starren Konzernkommunikation herauszukommen. Man kann auch ab und zu mal zeigen, dass man durchaus ein bisschen Humor besitzt, ja, und auch ein Späßchen machen kann. Vor allen Dingen innerhalb der Interaktion dann mit Usern da draußen, denen mal ein lustiges Bild rüber zu schicken. Einfach auch mal sich ab und zu selber nicht zu ernst zu nehmen. Das ist vielleicht im Moment gerade in Deutschland nicht ganz so einfach für die Automobilbranche.
Ja, da gibt's so ein, zwei Themen, die sind im Moment so ein bisschen brenzlig, möchte ich sagen.
leicht verbrannt für die nächste Zeit. Auch das muss man, das sehe ich sehr, sehr sportlich. Und vor allen Dingen sehe ich sehr, sehr sachlich. Und ich glaube, wir haben da auch eine ganze Menge extrem guter Argumente für, um diese Diskussion und Situation zu versachlichen. Aber dennoch bin ich ja durchaus humorvoll. Und ich glaube, man kann da einen schönen Mix machen. Ich hatte letztens vor 2 Wochen Count Rossi, SSK von 1930 gefunden, wo ich dann was rausgemacht habe. Hätte es den Batman 10 Jahre früher gegeben, hätte er diesen Wagen gefahren, ja. Also ich hab noch nie so einen wunderschönen Wagen gesehen. Und das sind so Highlights, weißt du, wenn du da so drüber stolperst, siehst die ersten Fotos, liest dich in die Geschichte ein wieder. Das Schöne dabei ist, dass ich wahnsinnig viel über diesen Konzern kennenlerne mit dieser Arbeit, ja. Tagtäglich. Und das hilft dir. Ich glaube, der Mix macht es aus.
Wenn wir jetzt gucken, klar, der große Bass in der Szene war, dass du gewechselt bist sozusagen von der Blogger-Seite, von der Tech-Blog-Seite sozusagen auf die Seite eines Corporate. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, aber gibt's was, wo du jetzt zum Beispiel sagst, das ist definitiv ein Rüstzeug gewesen, was ich an der und der Stelle jetzt sinnvoll schon einsetzen konnte?
Ja, Shitstorms erlebt zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr Shitstorms in meinem Leben und vor allen Dingen gewaltigere miterlebt habe als sämtliche Blogger in der deutschen Blogosphäre zusammen.
Das glaube ich auch.
Um das mal ganz kurz für mich zu vereinnahmen, ja, dieses Thema. Ja. Ne? Was ein ganz, ganz wichtiges Learning ist, wenn du dich positionierst und wenn du Überzeugungstäter bist, dann ändert sich fundamentale Einstellungen zur Kommunikation, zur Gesellschaft, zu der Art und Weise des Zusammenlebens und was in der Welt passiert, auch technologische Entwicklung, auch ganz, ganz, ganz wichtig. Infrastrukturelle Entwicklung ebenso, dann ändert sich das nicht von heute auf morgen. Ja, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, sich da nicht verbiegen zu lassen. Ich habe aber auch schon viel Scheiß erzählt, wo ich mir am nächsten Tag schön den Konrad Adenauer gemacht habe und gesagt habe, was stört mich mein Geschwätz von gestern. Wichtig ist es ja auch, dazu zu lernen und seine Meinung, ne, ich glaube, das war sogar Goethe gewesen, ein Tor, der seine Meinung nicht revidieren kann. Man lernt ja auch dazu, aber es gibt auch durchaus Prinzipien, die ich habe. Und wenn du das so lange durchziehst und hier und da mal aneckst mit selbigen und dann einfach was erlebst, was wahrscheinlich für viele mehr oder weniger bedeuten würde, dass sie 2 Jahre ins Sanatorium müssten, weil sie, glaube ich, nicht von dieser emotional aufgeladenen verbalen Gewalt ausgegangen sind, die in den sozialen Netzwerken aufgefahren wird. Dann das hilft dir. Mein erster Shitstorm, das war übrigens so 2009, 2010, da habe ich mal recherchiert, dass so ein Link-Building-Netzwerk in Deutschland Links verkauft hat an Blogger, Schleichwerbung betrieben hat. Das gab natürlich auf ganzer Breite ordentlich an mit, zumal das auch von der Industrie breit unterstützt wurde, die Geschichte. Das war für mich schrecklich gewesen, weil ich das einfach auch in der Form nicht kannte. Der nächste damals mit Adblock Plus, der war auch nochmal richtig laut und hat es auch nochmal, ich weiß nicht, hab's bis in die Tagesthemen und so weiter und Nachtmagazin damit reingeschafft, ja. Aber das war schon, du konntest das professioneller und souveräner miterleben. Der dritte, der eigentlich am lautesten war, den habe ich eigentlich auf deutsch gesagt Arschbacke abgesessen. Ja,
also ein iterativer Prozess.
Absolut, absolut. Und das hilft dir. Das hilft dir zu verstehen, die Dynamik auf Twitter und Co. zu verstehen. Wie das abklingt, wie sich Lautsprecherinseln bilden, die Meinungshoheit übernehmen wollen, wie die natürlich immer wieder Öl ins Feuer gießen wollen und vor allen Dingen, wie du darauf zu reagieren hast. Dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lassen darfst, dass manchmal ein Schnellschuss die falsche Variante ist, aber dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du mitkommunizierst und dich positionierst. Ansonsten nehmen die dir komplett das Heft aus der Hand. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Das haben wir in den letzten 3 Monaten wirklich gut gemacht. Ich sehe das so, dass wir die einzigen waren in den letzten 2-3 Monaten, die sich überhaupt der Diskussion gestellt haben, und zwar in der Öffentlichkeit. Ja, wir sind ganz klar mit dem Statement unseres CEOs auf LinkedIn auf eine öffentlich einsehbare Plattform, wo jeder kommentieren konnte, draufgegangen, haben gesagt, so sehen wir das. Da gab es natürlich auch nicht nur Gegenwind, sondern einfach mal rechts und links ein paar Watschen. Aber auch damit muss man leben. Kritik bringt mich aber immer wieder auch in die Position, dazu Stellung nehmen zu können. Und da wieder das zu versachlichen, den Druck rauszunehmen, mit Fakten zu glänzen. Und ich finde, diese Chance haben wir ergriffen und das haben wir umgesetzt. Und das war gut und wichtig, mir persönlich auch wichtig. 2 Wochen auf eine Tiefseetauchfahrt zu gehen, das kann jeder. Ja, da gibt's unten kein Internet mehr. Nur die Diskussion da draußen, die hört ja nicht auf dann. Da drückt ja keiner auf die Pause-Taste, nur weil du dir die Ohren und die Augen zuhältst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und ich bin in einer gewissen Art und Weise auch stolz, wie das von den Kolleginnen und von Kollegen umgesetzt wurde und dass wir einfach bei uns diesen Rückhalt bekommen, innerhalb des Konzerns, in der Unternehmenskommunikation so nach draußen zu gehen.
Jetzt ist Daimler in meiner Wahrnehmung ein Unternehmen, was eigentlich sich bis zu einem bestimmten Teil in dem Kommunikationsbereich zu einem Medienhaus entwickelt hat. Das heißt, wir haben ja eigentlich nicht nur Twitter und wir haben ja nicht nur die sozialen Medien. Du hast schon den Blog erwähnt, es gibt das Presseportal. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter guckt, das Videothema ist, glaube ich, nicht nur eins, was du auch immer schon gern bespielt hast. Gibt es da was, wo du sagen würdest, das hat auf jeden Fall auch schon mal jetzt eingeschlagen, jenseits von den ganz klassischen Sache?
Ja. Passend zu IAA haben wir unser neues Streaming-Portal gelauncht, wo heute jeder die Möglichkeit hat, Mercedes-Benz Live-Events mitzuerleben und Regisseur zu sein. Das heißt, du kannst verschiedene Kamera, Winkel, Positionen wählen. Du kannst da 4K-Screenshots von machen. Du bekommst das Transkript der Rede direkt daneben abgespielt, kannst das natürlich auch sofort weiterverwerten, sei es für die Kommunikation über sozialen Medien, aber natürlich auch für dich, wenn du in Realtime bloggen möchtest und das covern willst. Da haben wir ein Team in Möhringen rund um Bettina Fetzer und Tobias Müller, die da was hingebaut haben, was so kein anderer Konzern bisher geschafft hat. Ja, wo ich mir sagte, das hätte ich mir immer als Blogger oder als Medienmensch gewünscht damals. Ich habe es zum ersten Mal in der Beta-Variante in Genf gesehen. Ich habe gesagt, ey, Tobi, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe, ganz ehrlich. Hier geht es auch überhaupt nicht um Eigenlob, sondern es ist ganz, ganz wichtig, immer noch zu verstehen, ich habe immer noch eine Perspektive eines Bloggers und eines Medienmenschen auf die Sache und möchte auch immer wissen, wie das draußen ankommt und was ich mag. Sowas zu haben, die Werben und Verkauf hat, glaube ich, geschrieben, bei Live-Events schlägt Mercedes-Benz Apple und ich weiß nicht, ob das reichweitentechnisch mittlerweile so ist. Ich weiß aber, dass wenn wir Livestreams und so weiter machen, wir reichweitentechnisch extrem gut abschneiden. Da ist doch ein bisschen Luft nach oben. Wir können da Sachen noch optimieren. Aber das ist so etwas, wo ich sage, wow, guck dir das mal an. Gerade bei so einem Konzern, bei dem man es in einer gewissen Art und Weise aufgrund dieser Stereotypen von Opa mit Hut, ne, der bei vielen Leuten ja noch so im Kopf ist, am wenigsten erwartet hätte. Das ist, glaube ich, ein Mosaiksteinchen einer mittelfristigen und langfristigen Strategie. Marken an sich müssen Medienhäuser werden, in meinen Augen. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir weltweit eine Umfrage machen, wie viele Leute kennen Spiegel Online, wie viele Leute kennen Mercedes-Benz, dann weiß ich, wie das Ding ausgeht. Ja, also warum das nicht nutzen, diesen Dampf und diesem in Anführungsstrichen und in positiv besetzter Form diese Macht einer Marke, um die Medien einfach nicht so aufzubereiten, weil man hat sie ja selber da. Ja, wir machen das ja eh schon, weil was bei uns an Bildmaterial, an Bewegtbildmaterial alleine aufläuft, für irgendwelche, für Schnittszenen und so weiter, für TV-Stationen. Ich glaube, wir könnten 24/7 Live-Sender spielen mit neuem Material. Wirklich, so viel läuft da auf. Und das müssen wir verstehen. Unternehmenskommunikation, Produktkommunikation, Markenkommunikation, als auch Marketing haben, glaube ich, in diesen Zeiten und mit den Plattformen, die da draußen sind, die wahnsinnige Chance, selber zu Medienhäusern zu werden, schneller zu veröffentlichen, schneller zu reagieren. Mir wäre es am liebsten, wir hätten 20 Leute so im Halbrund, wie bei der NASA vor 8 Bildschirmen sitzen, ja, so großen Bildschirmen, wo die alle drauf gucken, wo wir in einer Tour alles abscannen und abmonitoren und wo wir ganz, ganz schnell reagieren müssen. Ich sag, das ist relativ einfach, gib mir 50 Redakteure und ich bin mir sicher, dass ich innerhalb von 5 Jahren jedes andere Medium von wegpuste, reichweitentechnisch. Und das hört sich jetzt sehr, sehr arrogant an. Das ist einfach sehr rational und pragmatisch, was ich damit sagen möchte. Weil ich sehe, wie stark wir positioniert sind auf Social Media. Wenn ich dann den Unterbau noch schaffe, von klassischen Stories und klassischen Artikeln rund um eine Marke und wir können daneben Politik und Wetter alles bieten. Ja, wir haben wirklich alles da an Themen. Dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass T-Online, das weitreichendste, stärkste Portal in Deutschland, glaube ich, 70 Redakteure. Ich glaube, wir haben weltweit die bessere Marke. Gib mir 50 und das reicht.
Das ist meine klare Wettbewerbsansage. Sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir eigentlich langsam auch auf den Punkt kommen. Ich glaube, wir haben ein paar ganz schöne Themen zusammengesammelt. Jetzt haben wir natürlich hier jemanden vor uns, der, glaube ich, auch so technologisch immer relativ weit vorne mit unterwegs war und auch ist. Gibt es noch irgendeinen Kanal, irgendein Social Network, irgendeine Technologie, bei der du glaubst, das wird der nächste heiße Scheiß für Menschen, die in der Kommunikations- und Medienbranche unterwegs sind? Also die Chance möchte ich jetzt einfach nutzen, wenn ich einen Sascha Pallenberg vor der Nase habe.
Das ist genau das, was wir gerade machen. Wir machen Podcasts. Podcasts sind über viele, viele Jahre ganz einfach sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden. Lustigerweise, das Radio war der erste mobile Distributionskanal, den es gegeben hat für Inhalte. Ja? Eigentlich ist es Autoradio. Noch eine Ecke mobiler. Ganz, ganz, ganz spannend. Wir unterschätzen das oft. Wir unterschätzen oft nicht nur A, die Reichweite, aber B, die Relevanz von Sprache und von Audioformaten. Ich liebe Podcast. Ich kann empfehlen, wer schöne Podcasts hören will, ich empfehle Gimlet Media. Sind vor etwa 2 Jahren gegründet worden in New York, machen für mich im Moment die besten, professionellst geschnittenen, auch Storytelling-Podcasts. Insbesondere Startup gefällt mir da sehr, sehr gut, wo über viele Ausgaben Startups oder die Geschichte eines Startups, die Historie verfolgt wird und erzählt wird. Wunderbar, gut geschnitten und kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Neben Podcasts halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass Kommunikationsmenschen auf Kommunikationsplattformen tätig sind. Und da kann ich nur jedem empfehlen, mal vielleicht sich persönlich für sein persönliches Netzwerk so eine Art von Path anzulegen. Path war mal, hat mal einen riesen Hype gehabt. Ja, du konntest maximal 150 Leuten, glaube ich, folgen. Und konntest dann da wirklich nur so dein internes Netzwerk reinhaben. Das war insbesondere so in der ganzen Tech-Medienszene im Valley ganz spannend gewesen, ja, weil ich sehr schnell Bescheid wusste, was wo wie irgendwo los ist. Wenn ihr in der Kommunikation seid, schnappt euch ein WhatsApp, schnappt euch ein WeChat oder ein Line oder nehmt irgendwie einen Messenger, den sowieso niemand auf dem Tacho hat, holt euch die besten Leute da rein. Ja, die ihr persönlich selber als Anker seht in der Kommunikationsbranche und schafft euch ein ganz kleines persönliches Netzwerk zum immer mitnehmen und kommuniziert genau da drin. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, es ist ja nicht das Tool oder die Plattform wichtig. Wichtig ist, wenn du die Schublade aufmachst, was da rauskommt. Und deswegen holt euch die richtigen Leute da rein und macht euer eigenes Ding. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, hör mal, ihr müsst euch unbedingt diesen Podcast hier anhören. Ja, oder der andere sagt dann, immer komm doch mal bitte bei uns auf diesem Event vorbei, wir haben den und den Speaker da oder die und die Speakerin. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Diese kurzen Wege, wir sind mittlerweile im 11., 12. Jahr von Twitter.
Ich glaube, so in etwa, ja.
So in etwa. Das heißt, wer auf Twitter aktiv ist, folgt mittlerweile zum Teil echt schon so vielen Menschen. Du wirst einfach weggerissen von dieser Informationstsunami. Downsizing runter, eigene Netzwerke schaffen, darüber austauschen, kurze Wege und das knackig gestalten. um vorne zu sein in der Kommunikation, musst du selber wissen, wer vorne ist, damit du dich orientieren kannst und auch einen Benchmark hast. Immer wieder schauen, was die anderen machen. Und ich glaube nochmal, das kann man am besten in so einem kleinen, ganz persönlichen Netzwerk. Macht sowas wie WeChat, ja, auch wenn es ein chinesisches Ding ist und wahrscheinlich dann das Staatsorgan in einer Tour mitliest. Das Schöne an WeChat ist aber einfach, dass ihr, oder Line geht's glaube ich auch, dass ihr auch einen persönlichen Stream habt dann da. Ja, du hast wie so eine Facebook-Wall, so eine persönliche, die du dann auch entsprechend gestalten kannst. Und für jeden, der in der Kommunikationsbranche unterwegs ist, ist einfach WeChat ganz, ganz wichtig, weil ihr dann sehen könnt, dass die den Facebook Messenger und Co. mindestens 5 Jahre voraus sind. Ja, in Bezug auf was für Services und so weiter du da nutzen kannst. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe schon wieder so wahnsinnig viel erzählt, weil mir wird, und deswegen ist auch so ein Podcast wichtig, weil die müssen sich ja jetzt nicht mein Radiogesicht angucken, sondern können das irgendwie nebenher hören. Und nochmal, ich bin ein Riesenfreund von Podcasts. Ich höre mir jede Woche mindestens einen Podcast an. Mindestens einen Podcast. Ich höre über TuneIn Radio extrem gerne vom Deutschlandfunk. Jetzt mittlerweile heißt, glaube ich, Nova, ne? Mhm. Super, ich höre extrem gerne WDR 5. Das ist so für mich so tolles Radio, was ich gerne im Büro laufen lassen würde, was nicht unterbrochen wird von irgendwelchen computergenerierten Chartshows, ja, sondern ich bekomme hier Informationen überliefert. Das mag ich so, ja. Ich mag Infotainment und ich glaube, dass Radio und Podcast da der beste Beweis sind, wie relevant eigentlich dieses Medium ist. Ein Medium, was echt so viel Saft hat, ja, und wo wir alle über diese ganzen schnellen Instagram hier, Snapchat dort, mach doch mal schnell noch bei Facebook My Day was rein und wann hast du eigentlich das letzte Mal wieder ein YouTube-Video oder auf Periscope was live gestreamt? Manchmal kommen so diese fundamentalen alten Kanäle wieder hoch, ja, und Podcast kann jeder mitnehmen, kannst du immer zwischendurch hören. Du musst nicht irgendwie jemanden angucken, den du nicht sehen kannst. Und ja.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank, Jens.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.